Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lorna und ich bin heute zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger. Servus.
Hallo.
Was ist dieser Locker Room Talk?
Hello Lochner, KR Krieger, Locker Room die Umkleide, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich hinter verschlossenen Türen nach dem Sport spricht, mit einem Saunahandtuch um die Hüften, um die Lenden gelegt, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es ins World Wide Web hinaus posaunen.
Ganz, ganz wilder, lauwarmer Einstieg hier. Leute, wenn ihr das trotzdem feiert, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und gerne auch den Kanal abonnieren. Wir sind in spannenden Gesprächen mit potenziellen neuen Interviewgästen. Der eine, der würde euch, glaube ich, so richtig glücklich machen, aber ist noch nicht ganz fix, aber ich glaube, wir haben gute Chancen.
Und ein Außenminister kommt ja auch, da wurde ja schon fleißig gerätselt unter dem letzten Locker-Room-Talk. Ein Ex-Außenminister.
War der nicht Gesundheitsminister?
Ich habe Wirtschaftsminister.
Wirtschaftsminister.
Es tut mir leid. Ein Ex-Wirtschaftsminister.
Ich bin schon Angst bekommen.
Nee. Vielleicht auch irgendwann.
Guido Westerwelle ist es auf jeden Fall nicht.
Nein, ein Ex-Wirtschaftsminister. einer hat es auch richtig. Ich glaube, es war nur einer, der es richtig vorhergesehen hat.
Nicht Robert Habeck.
Nein. Nee, das
aber den können wir ja auch mal fragen, der hat jetzt auch Zeit.
Ja. Ganz kurz, das finde ich übrigens lustig, Robert Habeck und Melanie Amann gehen ja jetzt beide in die Staaten.
Stimmt, ja, habe ich auch
in das böse, böse Trump-Land, wo ja die ganzen deutschen Touristen jetzt flüchten, aber scheinbar doch nicht.
Melanie Amann, ärgerlich.
Naja, ich möchte ganz kurz was sagen, weil es kamen einige Fragen, wie meine Marathonvorbereitung läuft.
Ah ja, stimmt. Ich kriege auch nicht viel mit davon.
Nee, sie lief auch relativ beschissen, weil ich sitze halt einfach hier gerade an einem größeren Projekt dran, von dem ihr vielleicht nie erfahren werdet, vielleicht aber irgendwann schon. Das wird die Zeit zeigen. Aber am Samstag bin ich dann morgens aufgewacht, dachte, komm, läufst du mal. Und ich war so wütend auf mich selber, weil am Tag vorher waren wir noch abends länger hier mit den Damen.
Stimmt.
Und dann getrunken und Scheiße gegessen. Und dann so nach 5 Kilometern habe ich mich dazu entschieden, komm, mach einfach mal Halbmarathon. Bin dann
so 21 Kilometer.
Genau, ne? bin das auch gelaufen. Jetzt entspanntes Tempo. Ich habe 1,57 gebraucht. Also eine 5,45er. Ja, das war in Ordnung.
Also einfach mal so.
Ich hab eine Sache gemerkt. Das ist null eine Ausdauerfrage. Also das, ich war nicht einmal so außer Puste. Ich Vollidiot hab nur, kennst du die kurzen Hosen, die noch so Einlage haben? Also noch so ein Netzding drin?
Ach so, ja.
Und ich hatte so eine an und ich hatte dann keine Unterbuchs mehr an. Und ich habe mir die Innenschenkel sowas von aufgeratscht. Also die waren am Nässen 2 Tage lang. Und es hat heftig wehgetan. Ich habe Hirschtalg vergessen, innen schön einzureiben. Naja, das hat mich 2 Tage echt beeinträchtigt. Ansonsten,
also geht's gut.
Ich weiß jetzt nach diesem Spontan-Halbmarathon, ich würde es safe schaffen, auch safe unter 4 Stunden. Also das ist irgendwie gar kein Thema, nur
ja, das, also Halbmarathon bin ich auch tatsächlich schon 2-mal gelaufen, das ist schon lang her, aber das ist halt einfach, es macht dann halt irgendwann einfach gar keinen Spaß mehr und klar, es tut alles ein bisschen weh, aber das schafft man schon.
Ja.
Aber es dauert dann halt irgendwie, man hat halt irgendwie so nach einer Stunde eigentlich keine Lust mehr.
Ja.
So. Aber wobei am Ende wird's dann, am Ende die Good Runners High, war's das nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn man dann weiß, es ist jetzt nicht mehr lang, dann kriegst du ja eher so eine zweite Luft und dann das Ende ist dann schon cool. So die letzten 20 Minuten, da bist du dann schon irgendwie on fire. Ja. Also das ist dann schon, so die Zwischendrin ist halt so die Mitte so, das ist irgendwie so nach 10 Kilometern, das ist dann schon so, oder so 8, 9, 10 Kilometer, denkst du dir so.
Ja, da ist da, wo die harte Arbeit stattfindet.
Ja, das
macht Applaus kriegst du nur, Spaß, wenn du anfängst und am Ende. Und dazwischen bist du alleine.
Bist du richtig alleine.
Es ist wie im Leben. Naja, das war kurz meine kleine Anekdote zum Marathon. Ich werde es schaffen.
Wann ist der jetzt im Oktober?
Keine Ahnung, irgendwann nach der Wiesn.
Ja, das wird dir schön alles zerhageln. Ja. Apropos Wiesn, ich war am Sonntag in meiner alten Heimat in Rosenheim. Auf dem Herbstfest kann ich euch nur empfehlen. Gerade für alle, die das Oktoberfest nicht so mögen. Zu viel Touris, zu groß, vor allem zu teuer, zu laut, wie auch immer. In Rosenheim, da ist die Welt noch in Ordnung. Ich verstehe das auch nicht, wie die das schaffen, die Preise. Rate mal so ein Fahrgeschäft, so, weißt du, so Klassiker, so
ja.
Breakdance und wie die heißen, weißt du, wo sich so dreht. Was das kostet in Rosenheim? Also jetzt
scheinbar noch günstig, weiß nicht, 5er.
Ja, wäre im Verhältnis zum Oktoberfest auch gesehen. 3 Euro.
Ja, krass.
Das sind wirklich gefühlt Preise wie
das ist günstig.
2005
das ist
oder 2010.
In München, also auf Oktoberfest zahlst du ja bei den krassen mittlerweile 15 Euro oder so.
Ja, also wirklich, also weit jenseits von 10 Euro, glaube ich.
Ja.
Ich weiß es gar nicht genau, aber es sind, also ich würde mal sagen, Preisniveau 3- bis 4-fach so, ja. Und ich glaube, so Standardsachen kosten, ja, was kostet da so ein Freefall oder so? 8 Euro, sicher auch, oder?
Also ich glaube, diese Olympiabahn.
Ja, die ist richtig teuer. Ich glaube,
kostet wirklich 15 Euro.
Ja, das kann sein. Die ist sauteuer, das weiß ich. Die erwarte vor ein paar Jahren schon, glaube ich, 12 oder so gekostet. Also die ist bestimmt bei 15 jetzt.
Ja.
Das ist schon am Ende wahrscheinlich noch teurer. Ich weiß gar nicht, was die Maske kostet jetzt. Ich weiß nicht, um 15 Euro rum, oder? Sowas? 15 Klapp, irgendwas? 14,80, 15,20. Ja, dieses Jahr wird stressig. Wir müssen ja sehr oft, das ist wir wirklich dürfen. So, ja, aber es ist schon zäh. Also vor allem, du wirst ja früher oder später krank. Ich muss das noch recherchieren, da habe ich neulich euch allen hier die Stimmung versaut. Oder schreibt es in die Kommentare. Also soweit ich das weiß, werden die Bierkrüge nur, also die werden jetzt nicht richtig desinfiziert sozusagen oder richtig heiß, sondern ich glaube, das ist dann so lauwarmes Wasser, kaltes Wasser, wie auch immer. Ich muss das nochmal nachprüfen. Ich habe das so im Kopf.
Ich kann mir das nicht vorstellen, um ehrlich zu sein.
Ja, oder war das, aber ich werde das nochmal nachrecherchieren. Auf jeden Fall ist kein Wunder, dass man da zumindest mal eine Erkältung kriegt. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich habe was Spannendes noch in Rosenheim entdeckt. Das werde ich dir gleich vorrechnen. Eine Geschäftsidee. Da wird der eine oder andere lachen. Es geht um Würstchen. Da wirst du staunen.
Ja, wo, wo.
Schau mal, ich habe ein tolles Rätsel hier für dich dabei. Schau mal, hier 4 Quadranten.
Ja.
Und jetzt, gut, da muss man jetzt ein bisschen näher hingucken. Wenn du jetzt, sagen wir, entweder nur noch dahin reisen oder vielleicht ein bisschen verschärft, nur noch, du darfst dich nur noch da aufhalten. Welchen würdest du nehmen?
Welchen Quadranten?
Genau, also jetzt muss man ja gucken.
Musst du wirklich mal nachgucken, weil Deutschland ist ja zwischen...
Ja gut, Europa ist ja so ein bisschen zersplittert, so, da wird es dann schon komplizierter.
Also Deutschland ist ja noch A, würde ich sagen, oder? Deutschland ist noch A, ja, Deutschland ist...
Deutschland müsste A sein, ja.
Ja,
Deutschland müsste
bei A sein. Ich darf mich nur noch in einem Quadranten... Oh, das Ekelhafte ist, so Österreich und Italien ist schon so C. Oh.
Lass mal gucken, also A ist ja quasi einfach, gut, A ist ja Kanada eigentlich. Also die USA sind da ja, sind da die USA noch dabei? Also unten auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Norden von Amerika noch dabei, oder? Auf jeden Fall viel Kanada.
Ich würde C nehmen.
Muss ich selber nochmal gucken.
Da habe ich so Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich drin.
Ja, genau, da gut, Spanien, Portugal, ja, Österreich, Schweiz,
Südamerika.
Teil von Italien, genau, Südamerika, USA, Mexiko und so weiter und so fort, Karibik. Ja, also ich würde erstmal nach Ausschlussprinzip gehen. Also, boah, das ist schwer, du. Das ist so fies geschnitten. Also B, glaube ich, wird bei mir schon mal als erstes rausfliegen. So, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Osten, Russland. Nee, also B würde ich sicher rausnehmen. Oh, C, Südamerika, ja, aber das brauche ich auch nicht. Ich brauche das auch nicht für mein Lebensglück. Ich würde auch tendieren halt zwischen A und C, glaube ich. Schwierig. Schwierig. Du würdest C nehmen?
Ja, dann irgendwo in die Schweiz ziehen. Das ist so blöd. Ich glaube aber Schweiz
genau, das ist
C. Ich glaube
so,
Schweiz
hier,
ist noch
hier
C.
Europa ist echt fies.
Wenn Schweiz C ist, dann... Weil ich sehe auch Italien noch bei C, jetzt hier bei dem Ausdruck.
D, dann dürftest du nie wieder in die Türkei. Hier.
Ja, mein Gott.
Hier, Japan wäre draußen. Was ist hier noch alles Schönes? Gut.
Aber wo willst du hier leben?
Südafrika darf man auch nicht.
Ich will in Europa leben.
Ja. Nee, das ist schon... Also ich glaube, B kann man relativ leicht ausschließen. Ja, wobei, oder geht das sogar hier durch Deutschland durch? Ja, weil da ist Frankreich. Ja, das müsste man sich dann in Europa
jetzt,
ganz genau anschauen.
Jetzt größer drucken müssen.
Ja, schon... Komplizierte Geschichte. Zustand Deutschland, deutsche Wirtschaft im September 2025. In einem Satz beschrieben oder in zwei. Porsche fliegt aus dem DAX. Und Heidi Reichenick erklärte uns, dass das in der DDR kein echter Sozialismus war. Mehr muss man eigentlich nicht wissen.
Und du bist Teil der Steuerfahndung.
Und ich kriege eine Steuerprüfung.
Das,
kommt da
das
noch.
Ist das Schönste. Witz, das ist die schönste Nachricht. Hier bei dieser, übrigens, das ist ja jetzt rausgekommen, es waren ja überall deutschlandweit, überregional die Schlagzeilen, 300 Millionen wurden hinterzogen von den bösen, bösen Influencern. Influencer ist ja das
Gleiche. Ich habe leider nichts hinterzogen.
Jetzt kam später raus, es wurden gar nicht 300 Millionen hinterzogen, es ging nur um den Gesamtumsatz, der geprüft wurde. Aber es wurde einfach mal so hinausposaunt, dass sie schön draufhauen auf die Influencer. Ja, einfache Beute. Ja, hängen geblieben ist fast nichts, aber ist einmal der Ruf quasi ruiniert.
Ja, ja, das juckt dann ja auch keinen mehr.
Das ist wirklich schwierig, aber jetzt bist du Teil dieser...
Das ist wohl tatsächlich, also mein Steuerberater meint, das sei wohl Teil dieser, ja, wie man das nennen will, Offensive oder dass man sagt, oh, die Influencer müssen jetzt mal genauer geprüft werden. Gut, bei mir ist das im Endeffekt ein alter Hut, das war jetzt nicht so viel, also das ist überschaubar und...
Schauen wir mal, ob du dann noch in einem Jahr hier sitzt.
Ja, mal schauen. Nee, das ist, leider, ich muss mich enttäuschen, wird relativ unspektakulär.
Oder
das wird das Finanzamt in die Tischkante beißen, vor Wut.
Alfons Schubeck 2.0. komm, ich möchte mal ein ernstes Thema ansprechen, einen größeren Blog machen, weil mir das irgendwie sehr beschäftigt. Und zwar geht es um unseren Freund und Dauergast, eigentlich ist er jedes Jahr hier, Dr. Rainer Zittelmann.
Ah, okay.
Ich habe da mal ein bisschen tiefer zu recherchiert. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, es ist eigentlich was Krasses passiert. Und zwar hat der Spiegel die beiden Journalistinnen Susanne Amann, nicht Melanie Amann, Susanne Amann. Und
die Schwester wahrscheinlich.
Weiß ich nicht.
Ja, kann auch Zufall sein.
Und Ann-Kathrin Müller haben ein...
Kenne ich vom Namen her.
Haben einen Artikel geschrieben, jetzt am 28.08. Unternehmer Theo Müller feiert mit Rechtsextremen, alles Weidel oder was. Und da steht im Anreißer, der Molkereimilliardär Theo Müller, also Müllermilch etc., ist mit AfD-Chefin Alice Weidel befreundet. So eng, dass er sie zu seiner pompösen Geburtstagsfeier einlud. Krass. Nicht als einzige vom politischen Rand, wie Spiegelrecherchen zeigen. So, also da ist der Molkerei-Milliardär, böser Mann, schon mal,
Milliardär ist ja eh schon
mal a priori böse.
Böse.
Theo Müller hat eine Freundin, Alice Weidel, und hat eine Geburtstagsparty geschmissen. Das hat der Spiegel mitbekommen und hat dann einen Fragebogen an den Herrn Müller geschickt. Der hat diesen nicht beantwortet, hat den aber weitergeschickt an einen Gast, der auch dort war, einen sehr guten Freund von ihm, und zwar Dr. Rainer Zittelmann. So. Und in diesen Fragen, also es waren einige komische Fragen, zum Beispiel, wer hat die Stücke ausgewählt, die gespielt wurden, etwa die Ode an die Freude von Ludwig van Beethoven, oder wieso haben sie ausgerechnet die Prager Philharmoniker eingeladen? Und Teil der Fragen war auch Dr. Rainer Zittelmann, der laut Fragebogen ja eine verharmlosende Hitler-Biografie veröffentlicht hätte. So.
Das habe ich mitbekommen, das hat ihn sehr auf die Palme gebracht, den guten.
Auch absolut zu Recht. Denn ja. Wir müssen einmal sagen, diese verharmlosende Hitler-Biografie ist keine Biografie, es war seine Dissertation. Die, jetzt kommt's, 1987 veröffentlicht wurde. Also vor vor 37, 38 Jahren hat Dr. Rainer Zittelmann diese Dissertation veröffentlicht. So, man hatte also 37, 38 Jahre Zeit, dies als verharmlosende Hitler-Biografie kritisieren zu können. Wurde aber nie getan. Im Gegenteil, das Feedback oder die Rezension auf dieses Buch oder auf diese Dissertation waren auch in Deutschland durchgängig über all die Jahrzehnte sehr, sehr positiv. Unter anderem von der Süddeutschen, vom Spiegel selber, von der FAZ. Ich lese hier mal was vor. Von Jost Dülfer, damals von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Welches Jahr?
Das steht hier jetzt nicht.
Gut, okay.
Die Stärke der Arbeit liegt darin, vorurteilsfrei und neugierig die Quellen gelesen und ausgebreitet zu haben. Innere Logik und Rationalität aus Hitlers Grundprinzipien hierbei herzustellen, ist ein legitimes und über weite Strecken gelungenes Unterfangen. Dass Hitler zu innen Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik Vorstellungen besaß, die kohärent waren oder gemacht werden können, wurde bislang zu wenig erkannt. Das ist ein wesentliches Verdienst. So, er sagt quasi, dass Rainer Zittelmann alles gemacht hat, was man von einem guten Journalisten erwarten würde. Es gibt auch noch eine weitere Rezension. Es gibt ganz, ganz viele. Ich werde euch auch den Kommentar von Rainer Zittelmann, der hat es im Fokus veröffentlicht, werde ich euch auch anfügen. Und zwar gibt es eine Rezension von Clemens von Klemperer, und zwar damals im Journal of Modern History. Also jetzt auch keine Bumszeit, sondern einer der Zeitschriften und Fachmagazine zur Historik. Und dort sagt er, Rainer Zittelmann bekennt sich zu einem Verzicht auf moralische Urteile, doch seine gewissenhafte und verantwortungsbewusste wissenschaftliche Arbeit spricht umso deutlicher. Sein Buch bildet einen Meilenstein in unserem Verständnis von Adolf Hitler. Von Clemens von Klemperer. Und jetzt kommt's. Clemens von Klemperer gehörte im Dritten Reich zum Widerstand an. Er war ein Widerstandskämpfer gegen Adolf Hitler, bevor er als Jude selber in die USA floh. Und er schreibt sowas. Und heute, 38 Jahre später, schreibt der Spiegel, weil Rainer Zittelmann auf einer Geburtstagsparty war, wo auch AfD-Abgeordnete waren, dass er eine verharmlosende Hitler-Biografie schreibt. Das ist der absolute Superwahnsinn.
Ja, also das ist dann wahrscheinlich, also das kann ja nur, was heißt, es kann nur mehrere Gründe haben, aber mein, der logische Grund ist ja, ah ja, hier, der war da, also der böse Milliardär hat Geburtstag, die Weidel war da und der Zittelmann und der hat eine Hitler-Biografie, ja gut, dann muss die ja quasi, also so stelle ich mir das jetzt vor, weil wie kommt man dazu? Ja. Weil wenn man danach googelt, das ist ja nicht so, dass das überall stehen würde, oder sie haben ChatGPT gefragt, kann ich mir dann aber auch nicht vorstellen, weil, also, ja, das sind halt die Qualitätsmedien. Ich meine, man muss sich auch nicht wundern. Das Problem ist, die Leute schimpfen ja immer auf die Medien. Es sind ja nicht die Medien, sondern es sind eben dann die zwei Journalistinnen, die da halt sitzen. Die halt, es ist ja nicht der Spiegel, der als Spiegel versagt, sondern die Flachpfeifen, die dann halt für so ein Medium schreiben. Und mein Gott, wer schreibt denn heutzutage noch für den Spiegel? Da sind vielleicht noch ein paar gute dabei, aber die Qualität hat da halt auch nachgelassen, dann kommt da so ein Mist dabei raus.
Ich finde, diese ganze Geschichte hat zwei wirklich tragische Wendungen noch. Zum einen...
Oh, da kommen noch mehr.
Ja, ja. Das erste ist relativ schnell abgehandelt. Wir beide kennen ja Herrn Zittelmann auch hinter der Kamera.
Ja, ja. Und
ich glaube, dass er seit Jahrzehnten FDP-Mitglied ist, wird einfach mal ausgeklammert.
Aber es ist auch immer noch...
Ja. Ja. Dass er von allen Libertären, die ich so kenne in Deutschland, mit denen wir vor und hinter der Kamera gesprochen haben, ist er... der größte AfD-Kritiker von allen.
Ja, ja.
Und auch der größte Putin-Kritiker. Also die haben sich genau den Falschen rausgesucht. Also wenn man sich nur 5 Minuten mit Rainer Zittelmann wirklich beschäftigen würde, dann würde man relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, da ist wirklich gar nichts zu holen in diese Richtung. Also 0,00... Also in
diesen Bereichen kann man ihm wirklich null packen oder gar nichts vorwerfen. Also so. Wenn man ihm was vorwerfen will.
Und das Zweite, und da wird es jetzt ein bisschen kritischer, und da muss ich jetzt sehr vorsichtig sein, aber ich möchte es trotzdem anbringen, weil der Spiegel, jetzt dann in Form der beiden Journalistinnen, die sind ja die Ersten, die ja argumentieren, warum sie das tun. Ja, Erinnerungskultur, es darf nicht wieder passieren, etc. Aber wenn wir uns mal wirklich erinnern, was denn damals in der NS-Zeit so schlimm war und was auch zu Millionen von Toten geführt hat, war das Denunziantentum. Dass sich die Leute untereinander und auch in den Medien beschuldigt haben. Und es gab damals, ich habe mal recherchiert, auch gesetzliche Grundlagen dafür. Es gab einmal die Nürnberger Gesetze von 1935. Und da steht das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Es steht hier drin, das sind nicht meine Worte, es sind Zitate von damals. Und es war das Verbot von Eheschließung und sexuellen Beziehungen zwischen Juden und Deutschblütigen, sogenannte Rassenschande, ganz schreckliche Wortwahl. Und Zuwiderhandlungen wurden mit Gefängnisstrafen, Zuchthaus oder KZ-Haft verfolgt. Und dann gab es das Heimtücke-Gesetz, ein Jahr davor. Und das strafte jede Art von Vertrauensbruch gegenüber dem Staat. Und dazu zählten auch Kontakte zu Juden, wenn sie als staatsfeindlich interpretiert worden sind. So, das wurde damals unter Strafe gestellt. Und da muss man gar nicht weit gucken, auf Wikipedia wird das eingeordnet. Die Historikerin und Erziehungswissenschaftlerin Gisela Diewald-Kerkmann bezeichnet die Denunziation in der Zeit des Nationalsozialismus als ein spontanes und freiwilliges Massenphänomen. Ethische Barrieren reduzierten sich, wenn der Anzeigende mit den nationalsozialistischen Normen übereinstimmte, hier insbesondere der Rassenideologie und der Fiktion einer Volksgemeinschaft, die Andersdenkende ausgrenzt. Regionale Untersuchungen zeigen zwei zahlenmäßige Höhepunkte im Anzeigeverhalten, das hauptsächlich über Amtsträger der NSDAP und ihre Nebenorganisation lief. In den Jahren 1935 und 36 wurden nicht nur Juden wegen vermeintlicher Rassenschande zum Opfer politischer Denunziation. Die Anzeigen richteten sich auch gegen diejenigen, die den Kontakt zu ihren jüdischen Nachbarn und Mitbürgern nicht abbrachen. Da sehe ich schon große Parallelen. Ein weiterer Forscher, Karl-Heinz Räubern, ihr könnt die alle gucken, die sind nicht im Verdacht, irgendwas zu machen, hat im Historical Social Research Magazine im Jahr 2001 Folgendes geschrieben. Denunziationen können, wie die NS-Zeit deutlich macht, auch einen Umweg über die Massenmedien nehmen, in Form von Leserbriefen, die über politisch nonkonformes Verhalten oder unerwünschte Gruppen, insbesondere Juden oder Personen, die Umgang mit Juden hatten, an den Stürmer, das war damals das Wochenblatt, oder andere Periodiker gerichtet waren. Diese Informationen wurden dann zu entsprechenden Beiträgen umgearbeitet und publiziert. Diese Arten der Denunziation wurden durch entsprechende Appelle an die Leser zur Mitarbeit vorangetrieben und waren durchaus erfolgreich. Hunderte von Briefen wurden in den 30er Jahren Werbung. Ja Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste, im Herbst-Sale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probe schlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Jede Woche dem Stürmer zugesandt. Inwieweit NS-Instanzen daraufhin einschritten, muss an dieser Stelle offen bleiben. Dass es Fälle gab, in denen der Sicherheitsdienst darauf aktiv wurde, ist zumindest regionalgeschichtlich belegt. Es gab sogar eine eigene Rubrik, die hieß Am Pranger und dort wurden Menschen bloßgestellt, die bei Juden eingekauft haben oder nur Umgang hatten mit Juden. Und jetzt gibt es diesen einen Satz beim Spiegel in dem Artikel, der mit Hintergrund dieses Wissens, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Da steht nämlich, dass die Gäste sich zumindest nicht sichtbar an der Zusammensetzung der Feier gestört hätten.
Ja, das ist gut. Jetzt wissen wir nicht, wer da alles war, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass das ganz wild war. Man muss jetzt auch mal sagen, okay, wenn wir jetzt über die Weidel sprechen, wenn jetzt ein Milliardär wie Müller, den ich jetzt nicht gut kenne, das muss ich jetzt dazu sagen, jetzt mit Alice Weidel befreundet ist, dann weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt negativ interpretiere oder ob ich das sogar positiv interpretieren kann, dass man ja sagen kann, okay, da, wenn ich jetzt zwar nachdenke, okay, wie gefährlich sind die oder wie auch immer, was wäre, wenn die mal regieren oder so, dann würde mir das ja sogar eher Hoffnung machen, dass ich sage, okay, da scheinen anscheinend normale Leute im Umfeld auch zu sein. Gut, jetzt kann man darüber denken, was man will. Trotzdem, was ich ja noch irrer finde, dass jetzt dann, weißt du, wenn ich jetzt, also theoretisch hätten wir jetzt auch auf der Feier sein können. Ja. Also soll ich jetzt vorher dann sagen, oh, wer kommt da? Darf ich da hingehen? Ich bin jetzt zum Beispiel auch in 6 Wochen auf einem Geburtstag eingeladen, wo ich auch nicht weiß, wer da kommt. Das ist halt auch was Größeres. Soll ich da jetzt vorher fragen, so, können Sie mir bitte die ganze Gästeliste schicken, weil da könnte ja irgendjemand dabei sein, der dem Spiegel nicht passt. Also das ist wirklich, das finde ich ja bodenlos. Also zum Beispiel jetzt Zitelmann da jetzt an Pranger zu stellen und dann vor allem noch mit unsachlichen Vorwürfen. Also ich kann das verstehen, dass er da komplett aus der Haut fährt. Es ist wirklich unterste Schublade. Und es ist nicht nur eklig, sondern ich finde es auch gefährlich. Diese Kontaktschuld.
Ja. Also, es ist Denunziantentum.
Ja. Und es ist wirklich.
Deshalb, wenn wir von Erinnerungskultur sprechen, dann sollten wir uns auch daran erinnern. Und das fand ich wirklich erschreckend, dieser Satz, die Gäste hätten sich nicht genügend dran gestört oder was ich da gerade vorgelesen. Also,
diese Fragen, so ich vielleicht verstehe ich da irgendwas nicht, aber so warum weißt du, also als wäre da schwingt ja schon mit so klassische Musik von Beethoven so das ist quasi schon so irgendwie schwingt das da so ein bisschen mit. Ist doch irre.
Oder es sind Fangfragen, die eigentlich gar nicht kritisch sind, aber
irgendwas muss man sich ja dabei denken, oder? Also weiß ich nicht.
Weißt du, und was oft vergessen wird, es sind ja gerade solche Leute, die sowas schreiben, die immer sagen, oh, wir sind ja auch Menschen und wir müssen Schwäche zulassen und hier. Und
Toleranz sowieso.
So, und ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt auf einer Party eingeladen, hier auf, sagen wir mal, deine Hochzeit, die war. So. Und dann ist da ein Mensch, den ich nicht kenne. Ja, es gibt ja auch Politiker in zweiter und dritter Reihe, die kein Schwein kennt.
Ja, natürlich. So. Das kommt ja auch dazu,
klar. Und dann ist da ein Mensch, wir sind an der Bar, kommen ins Gespräch und wir vertiefen uns 2 Stunden reden über Fußball, über den FC Bayern München. Und ich merke, hey, das ist ein richtig cooler Typ. Und am Ende kommt raus, er ist schlimmer AfD-Politiker. Ja und? Also
ja, die, was sollst du jetzt also, machen? Sollst du dann, da müsstest du ja davonlaufen und müsstest eine Pressemitteilung rausgeben, dass du dich von der Hochzeit distanzierst oder was sollst du dann machen?
Die Erwartungshaltung ist dann ja bei jedem, dass er am Anfang erstmal fragt, welche politische Gesinnung
ja,
hast du?
Ja.
Oder dass wir die AfD-Politiker oder die, die uns nicht angenehm sind, kennzeichnen. Und dann sind wir wieder in einer Zeit, wo wir nicht hin wollen.
Ja, nee, nee, das ist
ja, und nur weil jemand Abgeordneter ist, ist er ja nicht nur Abgeordneter. Er ist vielleicht Vater, er ist Sohn, er ist Ehemann, er ist Fußballfan, er ist Radfahrfan. Ich könnte mich jetzt mit jemandem 4-5 Stunden über Radtouren unterhalten. Und ich würde nicht merken, und es wäre auch gut, welche politische Gesinnung er hat. Aber daraus dann einen Strick zu drehen, ganz, ganz, ganz gefährlich. Und ich wollte, es war mir wichtig, das einmal auf diese Metaebene zu heben, damit man versteht, wie krank so etwas ist. Und da dann noch einen Rainer Zittelmann mit reinzuziehen, der nochmal sich ganz klar gebetsmühlenartig von Putin und von der AfD abgrenzt, das ist der größte Treppenwitz an der Sache.
Es ist halt auch ein ganz schmaler Grat und ich finde, da sind wir halt auf einem Weg, wo wir, glaube ich, nicht mehr zurückkommen. Also, dass man sich von, das brauchen wir nicht 100-mal wiederholen, also, dass wir uns von Rassismus, Nazis und so distanzieren, das ist ja klar. Darum geht's ja auch nicht. Trotzdem dieses, wie du es gerade beschrieben hast, dieses Krankhafte, weißt du, immer mit dem Finger zeigen, so, oh, und die sind böse. Das hat uns ja jetzt, im Nachhinein sind wir schlauer dahin gebracht, dass man sehr viele AfD-Wähler, und das sind mittlerweile ja sehr viele, dass man die, habe ich das Gefühl, komplett verloren hat. Und dass durch solche Sachen, dass die sogar sich noch mehr bestätigt fühlen. Also das Problem ist ja, du kriegst, also der Krug ist ja schon gebrochen, weil du kriegst die ja durch solche Aktionen, ist ja nicht so, dass die jetzt alle sagen, ah ja, okay, dann werde ich jetzt wieder die SPD, sondern die radikalisieren sich ja noch mehr, habe ich das Gefühl. Und das ist halt, gut, jetzt ist man in der Lage, da ist der Zug eh abgefahren, ist eigentlich wurscht, ob du jetzt einen Schritt zurück oder noch einen vorwärts gehst, aber durch diese Bewegung oder durch diese Behandlung in den letzten Jahren, glaube ich, haben wir da halt einfach, ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren, leider. Also, das sieht man jetzt auch, wenn man jetzt mal auf die Fakten schaut, das finde ich ganz interessant. Das finde ich auch wirklich interessant, ob das Thema ist. Ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist, aber wir haben ja viel über Zuwanderung gesprochen. Jetzt haben wir 10 Jahre, wir schaffen das. Und eins muss man der neuen Regierung ja lassen, wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, auf Dobrindt. Also wenn wir jetzt mal sagen, das ist ein wichtiges Thema. Im ersten Halbjahr 2025 wurden in Deutschland nur noch rund 61.000 Asylerstanträge gestellt. Weniger als in Italien, 63.000, Spanien 76.000, Frankreich 75.000. Insgesamt sank die Zahl der Asylanträge auf 2018, im Vorjahr waren es noch 132.201. Also, wenn wir mal auf die Fakten schauen, dann ist das auf jeden Fall zurückgegangen. Jetzt müsste man ja sagen, okay, den AfD-Wählern ist das wohl sehr, sehr wichtig. Die müssten jetzt sagen, okay, wenn die Regierung das besser macht oder das Problem verbessert, dann geben wir der vielleicht noch eine Chance. Ist ja nicht so. Im Gegenteil, die Union bricht jetzt nicht ein in Umfragen, aber die AfD hat ja sogar weiter zugelegt. Also, daran sieht man ja, der Zug ist eigentlich abgefahren.
Ja, total.
Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt sagt, oh ja, das ist alles egal, darum geht's ja nicht. Aber ich glaube, der Zug ist, wenn man sagt, ja, die zurückholen oder die AfD halbieren, was Merz ja vorhat, ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Gut, er ist ja auch, also man sagt ja, wir hatten ja auch mit Dominik Roth häufig gesprochen, das Wichtigste ist bei der Wahl, wen ich einstelle, auch in Führungspersönlichkeiten, ist der Track Record. Man kann toll im Gespräch sein, aber der Track Record zeigt relativ klar auf, ob es jemand drauf hat oder nicht. Und der Glaubwürdigkeits-Track Record der CDU, der ist halt so massiv beschädigt, allein durch die Billionen Schulden jetzt. Also
redet wieder über Steuererhöhungen und so weiter und so fort. So. Ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt hochzufrieden bin. Ich sage nur, wenn man jetzt mal auf den Aspekt schaut, und wir haben das ja rauf und runter diskutiert, gefühlt ging es ja auch vor der Wahl nur noch um das Thema. Und man kann ja Dobrindt jetzt, wenn man jetzt auf das Thema schaut, nicht vorwerfen, dass er jetzt da alles falsch macht oder dass man jetzt das Thema komplett ignoriert. Und das meine ich, aber es bringt dann halt unterm Strich trotzdem nichts.
Weil ich glaube, dass die Verbesserung zum einen immer noch vielleicht zu klein ist. Das sieht man auch immer. Weißt du, das Resultat daraus sieht man dann auch erst deutlich später, häufig. Und es ist ja immer die Frage, welche Sau wird gerade durchs Dorf getrieben. Und wenn ich so auf die letzten Wochen schaue, dann ist es eigentlich nur Klingbeil, der gesagt hat, wir müssen die Steuern erhöhen. Und dass jetzt dieser Clinch da ist, ob es jetzt mehr Steuern werden oder nicht. Und das dominiert gerade einfach die Schlagzeilen. Also ich glaube, das war so das Thema jetzt. Und da glänzt halt die CDU jetzt gerade nicht, weil jeder merkt, okay, die können sich nicht einigen mit der
SPD. Ja gut, Söder und Merz halten da natürlich rhetorisch dagegen, aber irgendwie merkt man halt schon so, es ist im Busch. Was ich ganz schlimm finde, und ich glaube, wir müssen da alle mal Klartext sprechen, und mit allen meine ich alle, und da meine ich auch mal die Parteien, uns alle, also ich finde, wir haben ein Problem. Wir reden jetzt über, wir brauchen mehr Geld. Wir haben, du hast gerade gesagt, wir haben zu viel Schulden, wir haben zu wenig Geld, es fehlt hier, es fehlt da. Die Frage ist ja erstmal, haben wir wirklich zu wenig Geld? Und es wird ja ständig diskutiert. Die einen schreien, ja, die Bürgergeldempfänger, das können wir uns nicht mehr leisten und das müssen wir jetzt zusammenstreichen. Also sag mal, es geht um die unten und die anderen schreien die oben, wir können uns keine Milliardäre leisten, Vermögensteuer. Also es geht eigentlich immer um die Reichen oder die Armen, so jetzt mal ganz extrem gesagt. Aber ganz ehrlich, da ist doch bei beiden nicht viel zu holen. Also ich bin jetzt auch kein Fan vom Bürgergeld und so sagen, ah ja, hier, die können doch machen, was sie wollen. Ich finde schon, dass da Zug rein muss, aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ob die jetzt ein paar Euro weniger kriegen oder ob da jetzt ein paar Sanktionen verschärft werden, das löst ja die Probleme nicht. Genauso eine Vermögensteuer. Dann hast du halt ein paar Milliarden mehr, dann muss man auch noch einpreisen, okay, es ist aufwendig, es kostet auch wieder was, dann der ein oder andere geht vielleicht noch. Selbst wenn du 50 Milliarden mehr hast, das löst die Probleme nicht. Der Elefant im Raum ist doch wirklich der ineffiziente Staat, der einfach so viel Geld verschlingt, der natürlich auch noch viele andere, das ist ja nicht nur Geld, der so viele Probleme macht, der auch Wohlstand kostet. Und das ist doch das Problem. Wir diskutieren immer oben, unten, ja, die zwei Extreme. Ich sehe da aber bei beiden nicht die große Erlösung. Unterm Strich muss es dann eh wieder die Mittelschicht zahlen, weil einfach oben und unten unterm Strich dann nicht so viel zu holen ist. Und das ist doch der Witz. Frank hat es doch letzte Woche gesagt, Arbeitsamt hier, was 5 Milliarden kosten, werden 85.000 Stellen vermittelt, weg. Wir müssen über solche Sachen reden. Einfach weg damit. Entwicklungshilfe, die ganze Scheiße, das muss halt einfach weg. Also dieses, und da sieht man, das sind alles so, und das meine ich jetzt bei allen Parteien, da geht es mir gar nicht um die, jetzt nur um die Linkspartei, da geht es genauso um die Union oder hier, oder die AfD hier, der böse Bürgergeldempfänger ist schuld und wenn der jetzt weniger kriegt, dann sind alle Probleme gelöst. Das ist ja Bullshit. Also man muss da wirklich mal an die Wurzeln ran. Und da haben wir natürlich auch schon ein Problem, weil dann haben wir sehr viele Beamte. Ja, welcher Beamte sagt denn jetzt, ja, ich bin das Problem? Jetzt ist der einzelne Beamte natürlich nicht schuld, aber da sehe ich auch schon wieder, der Zug ist abgefahren. Weil du wirst da nicht an die Wurzel rankommen. Und der Politiker sägt ja auch nicht gern an seinem eigenen Stuhl, der Beamte erst recht nicht. Es sind halt auch leider alles Scheindiskussionen.
Ja, das ist, du hast es ja gesagt, also sagen wir mal, es gibt drei Blöcke. Jetzt ganz vereinfacht gesagt, die Reichen, die Armen und der oft vergessene Block, die Bürokraten, die Beamten, dieser ganze Staatsapparat. Nennen wir mal Staatsapparat. So. Was super gemacht wurde, auch mittels ÖRR etc., dass sich Block Reich gegen Block Arm, Bürger, gegenseitig bekriegen. Und denen weiß gemacht wurde, ihr beiden müsst euch gegenseitig bekriegen, um irgendwie Vorteile zu haben für eure Seite. Was ja,
beziehungsweise die Mittelschicht schlägt sich halt entweder auf die eine oder die andere Seite dann und kriegt es dann im Endeffekt selber auf die Mütze.
Was Nonsens ist, weil mit Abstand das größte Potenzial für Einsparung, mit großem Abstand ist Block 3, ist der Staatsapparat. So. Das Problem ist, der Staatsapparat kontrolliert in gewisser Weise, weil der ÖRR seinen Pflichten nicht mehr nachkommt, einmal die Medien, die haben einen Schulterschluss, plus er ist der am Ende entscheidet. Und wie du es bereits gesagt hast, niemand, ein System schafft sich nicht gern selbst ab.
So. Schwierig.
So. Das Problem ist, das System ist mittlerweile schon so groß und so mächtig, also das kann man dann so finden, Staatsquote, Abgabenbelastung im weltweiten Vergleich, liegen wir Deutschen Top 3, sonst was. Also es ist in so einem Land höhere Steuern für irgendwen oder höhere Abgaben für irgendwen zu fordern, kann rein logisch keinen Sinn ergeben. So. Argentinien ist ein gutes Beispiel, weil da hat sich mal wirklich ein System selbst abgeschafft, aber sie haben einen Verrückten wie Javier Milei gebraucht.
Der ist, aber da gibt es jetzt auch schon wieder Vorwürfe, ich bin da jetzt nicht so tief drin, aber da ist auch schon wieder Korruption und so weiter und so fort. Die Frage ist auch, also ich bin auch Fan von Milei in gewisser, oder zumindest Fan davon, dass er was riskiert, aber da ist jetzt auch die Frage, weißt du, etabliert sich jetzt daraus wieder ein neues System sozusagen, nur mit anderen Profiteuren? Das ist ja auch immer die Gefahr. Ja. Ich reiß quasi eins ab, weißt du, und dann entsteht quasi daraus ein neues.
Macht ohne Missbrauch macht keinen Spaß.
Ja.
So. Aber zu glauben, dass egal welche Partei wir wählen, die in diesem System nistet und sich wohlfühlt, für Änderungen sorgt, das halte ich für sehr, sehr naiv.
Also, weißt du, was ich auch glaube? Ich sehe diese, das habe ich zu dir, glaube ich, neulich auch schon mal gesagt, ich sehe auch aus den Parteien raus keine Entwicklungskraft, weil, wie du sagst, sich selber abzuschaffen ist schwer. Jetzt werden wir in Deutschland auch keine große Revolution hinkriegen. Das ist ja auch ein Schwachsinn. Also wir können jetzt nicht hier in die deutschen Autokratie, in die, wie sagt man, Anarchie. Das will ja auch keiner. Aber ich glaube, man bräuchte trotzdem eine Kraft von außen. Und das kann eigentlich nur jemand sein. Ich glaube, in Deutschland ist ein Verrückter schwierig. Da sind die Deutschen zu vorsichtig. Ich meine, sowas kann natürlich auch schief gehen. Es ist, glaube ich, auch in gewisser Weise gut. Jetzt in Argentinien hat man vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Sowas kann ja auch schief gehen. Das hat ja keine, man kann ja auch nicht so tun, so nach dem Motto, ja, jeder Verrückte, der kommt, hat Erfolg.
Der Leidensdruck war auch viel höher in Argentinien.
Genau, da kannst du auch weniger kaputt machen. Das wäre jetzt bei uns, glaube ich, ein bisschen riskant. Aber man bräuchte, glaube ich, jemanden von außen. Ich glaube, jemanden, der wirklich die Leute, auch wenn das jetzt schnulzig klingt, zusammenführen kann, wo jeder sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Linker, ein Rechter, was weiß ich, sondern der schaut sich das einfach an, was da gemacht wird und sagt dann halt einfach, okay, das ist gut oder das ist schlecht. Ganz blöd, so ein Jürgen Klopp, früher ein Franz Beckenbauer, ein Günther Jauch, was weiß ich, weißt du jemand?
Vom Typus.
Genau, den verbindet jetzt keiner mit irgendeiner Partei. Bei Klopp oder Jauch würde jetzt keiner sagen, ah ja, das ist ja ein Rechter oder ein Linker oder ein was weiß ich. Jemand, die werden es nicht sein und die werden vielleicht auch nicht die richtigen, aber du weißt, was ich meine. Aber da sehe ich in Deutschland halt auch, mir fällt auch keiner ein.
Weil weißt du, was das Problem ist? Dass alle die das Zeug hätten oder gehabt hätten, wurden ja durch die Leitmedien etc. schon in eine Schublade gesteckt. So. Selbst ein Zitelmann wird schon in eine Schublade gesteckt. Ja. Also das ist halt, das ist super schwer, sich als diese Person zu etablieren.
Gut, Zitelmann ist ja auch, der ist ja in der Partei, also der wäre jetzt ja auch eindeutig aus einem gewissen Lager. Das wäre jetzt vielleicht nicht schlecht, aber
wobei er vermittelbar wahrscheinlich. Wobei er mit der FDP auch sehr hart ins Gericht geht.
Das stimmt, der kritisiert, das muss ich Zitelmann auch mal, das stimmt, er kritisiert eigentlich seine eigene Partei mit am schärfsten, so. was auch ein sehr gutes Zeichen ist.
Ja, das ist ein Zeichen für Intelligenz.
Ja.
So. Ja, es ist, Frank war letzte Woche so, der war so resigniert, also er hat eigentlich fast gesagt, es sei aussichtslos.
Es wird ja nichts Schlimmes passieren, aber aussichtslos sehe ich es auch, dass wir jetzt einen großen Befreiungsschlag hinbekommen, weil dafür sind wir da einfach, es ist ja alles mehr oder weniger blockiert. Und wie gesagt, der Zug ist abgefahren, dass jetzt da, ich glaube, die neue Regierung, die müsste jetzt wirklich zaubern können. Dann hast du natürlich auch noch externe Faktoren, wo man halt auch sagen muss, es läuft halt jetzt auch nicht alles für uns und man muss ja auch mal sagen, es ist natürlich auch mal diese deutsche Brille. Es sind dann halt vielleicht auch mal, klingt jetzt auch wieder wie aus einem Kalenderspruch, es sind vielleicht auch mal die anderen dran, beziehungsweise andere Länder haben halt vielleicht auch in den letzten 10, 20 Jahren Sachen richtig gemacht, ja, haben eine andere Demografie, haben, also das muss man halt auch mal sehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wir sind jetzt die nächsten 500 Jahre quasi gesetzt und es werden die nächsten 500 Jahre alle deutsche Autos kaufen, weil die so toll sind. Sowas ändert sich dann halt auch mal. Ich meine, wir sehen es jetzt, selbst wenn man nur auf die Autos schaut, wie gesagt, Porsche fliegt aus dem DAX. Auf einmal gibt's die E-Autos sind nicht so unbeliebt. Die Chinesen sind mittlerweile auch nicht so schlecht bei den Autos. Also Dinge ändern sich halt. Und ich sehe jetzt nicht den großen Untergang, aber ich meine, es läuft jetzt halt nicht gerade so zwingend auf uns hinaus. Ich finde auch immer erstaunlich, diese Sportanalogien, da muss man mal aufpassen, aber ich finde, man sieht das sehr schön an der Bundesliga auch. Da ist ja auch irgendwie nichts mehr. Du bist halt irgendwie schon so, das ist alles noch gut, alles nett, aber du bist halt nicht mehr so vorne mit dabei.
Ich meine, das ist in dem Sinne ein gutes Beispiel, weil die Bundesliga die Liga in Europa ist, die am kapitalismusfeindlichsten ist.
Jetzt genau, da fließt halt unterm Strich am wenigsten Geld rein und dann siehst du halt, das ist ja dann an den Spielern dann.
Aber durch diese 50+1 Regelungen etc. bist du halt in dem Sinne kapitalismusfeindlich, weil du Gelder aus dem Ausland quasi beschränkst oder nur zu einem gewissen Teil. Und das sorgt dann dafür, dass Vereine in England, Aufsteiger wie Burnley, plötzlich auf dem Transfermarkt mit dem FC Bayern konkurrieren können. Ja, ist es so.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist dann halt gut. Das ist der Nachteil. Du bist nicht mehr konkurrenzfähig, aber du kannst dich auf eins stützen und das stimmt. Du erhältst die Fankultur. Weil in England, die Stimmung etc., die ist tot. Das ist ein Mythos. Früher war es, also das sagt jeder.
Früher war das super, ja.
Aber das ist mittlerweile tot. Die Stimmung hast du in Deutschland noch. Jetzt kann man sagen...
Die beneiden uns auch drum. Habe ich neulich jetzt wieder gesehen von einem englischen Experten, der meint, das ist Wahnsinn, was da los ist in den deutschen Stadien. Da kann man auch stolz drauf sein, aber es muss dann halt auch der Rest irgendwo dazu passen. Nein,
das ist der Trade-off, den du machen musst. Du hast zwar in Deutschland noch einen Volkssport, ja, für die breite Masse, den quasi den Hartz-IV-Sport, den günstigen, aber Leistung in der Spitze von Europa, also im europäischen Vergleich, da darfst du halt auch nicht mehr diese Erwartungshaltungen haben. Und das ist dann gerade für Mannschaften wie Bayern München natürlich am schwierigsten, weil dieses ganze Konstrukt dieses Vereins ist ja darauf ausgelegt, in Europa erfolgreich zu sein. Und da verlierst du dann einfach den Anschluss.
So. Aber man muss auch eins sagen, Geld ist natürlich auch in gewisser Weise ein Problem. Man sieht jetzt, ganz ehrlich, Newcastle, was die Geld rausballern, die zerreißen ja gar nichts. Also die spielen in England komplett nur Rotz. Die werden dann halt, gut, die werden dann halt Sechster. Okay, das ist ganz nett, aber trotzdem, wenn man mal überlegt, was da Geld reinfließt und wenn man zum Beispiel mal schaut, was Eintracht Frankfurt die letzten Jahre gemacht hat, mit, also die holen Spieler, weiß ich nicht, für 15 Millionen, verkaufen die für 100 weiter, reihenweise, spielen trotzdem oben mit. Ist ja nicht so, dass die jetzt...
Werbung. Ja, Leute, ihr wisst ja, ich bin kein großer Fan von Kompromissen und das gilt vor allen Dingen auch bei meinem Schlaf. Ja, der fällt manchmal zu kurz aus. Umso wichtiger ist es, dass die Zeit, die ich schlafe, maximal erholsam ist und da hilft mir Emma-Matratzen enorm bei. Anfang des Jahres habe ich mir nämlich die Emma Elite Airgrid-Matratze gekauft und muss sagen, dass ich mega happy bin. Und noch viel, viel wichtiger, nicht nur ich feiere die neue Matratze, sondern auch meine Freundin. Die ist zwar deutlich leichter als ich, aber auch sehr viel kritischer. Aber Emma hat nicht nur super Matratzen im Sortiment, sondern auch Betten, Kissen, Decken und alle weiteren Produkte, die du so für deinen Schlaf brauchst. Und selbst ich, der über 10 Jahre lang ein altes Kissen hatte und es nicht abgeben wollte, ja, auch ich bin jetzt auf ein Emma-Kissen gewechselt und bin super happy. Und das Beste? Im Herbst-Sale gibt es jetzt gerade bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte und mit dem Code LOCKERROOM erhältst du nochmal 5% on top. Und für alle kritischen Geister unter uns, du kannst auf den Emma-Matratzen bis zu 100 Tage Probe schlafen. Die Lieferung und die Abholung bei Rückgabe sind natürlich kostenlos. Den Link mit allen weiteren Informationen findest du jetzt in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Podcast.
Spieler einfach weiterverkaufen, sondern spielen guten Fußball, haben jetzt wieder eine gute Mannschaft, spielen Champions League. Man sieht ja dann doch, dass man mit guter Leistung oder wenn man smart ist, auch was erreichen kann. Vielleicht muss man auch die deutsche Wirtschaft, glaube ich, so ein bisschen anders denken. Wir sind halt immer noch so in diesem, ja mei, wir bauen halt die besten Autos, gell, und Maschinenbauer und so. Sachen ändern sich halt. Man muss dann halt vielleicht auch ein bisschen smarter werden. Ich halte jetzt auch nichts davon, dass man sagt, okay, wir erfinden jetzt ein neues deutsches Geschäftsmodell. Aber es, wie gesagt, es kann halt nicht 500 Jahre so weitergehen, dass die ganze Welt, weiß ich nicht, BMW fährt. Irgendwann wird halt auch mal was anderes gefahren und dann muss man sich halt neue Sachen überlegen. Das, glaube ich, können wir auch, aber ich habe da auch das Gefühl, das ist auch gar nicht gewollt. Also das ist ja auch so das Problem bei uns, weil du vorher gesagt hast, wer könnte da von außen kommen? Ein Unternehmer in Deutschland hat man ja das Gefühl, du bist ja, wenn du Unternehmer bist, egal was du machst, du bist ja eigentlich per se schon mal verdächtig und man fühlt sich eigentlich schon in Deutsch, du fühlst dich einfach ungewollt, egal was du machst.
Ja, ja.
Und das ist halt eine Kultur, ich meine, wie sollen daraus denn neue Sachen entstehen?
Ja,
wenn jeder sich eigentlich denkt, so, ach, eigentlich... Nee,
wir haben eine Bedenkenträgerkultur.
Eigentlich sollte ich es lieber gleich im Ausland machen.
Ja. Du hast eine Gesellschaft voller Bedenkenträger. Der Deutsche will eigentlich an dem Punkt, wo er jetzt ist, oder das ist so der Zeitgeist, will eigentlich verhindern. So. Und da ist es natürlich aus Verhindern, ist es schwer, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Man hat es probiert mit ESG, man hat es hardcore probiert, Dinge zu verhindern. Man hat es mit Datenschutz probiert, Dinge zu verhindern. Aber das sind halt dann keine wirklich nachhaltigen Geschäftsmodelle, wo dann auch der internationale Markt, wir leben ja in einer globalisierten Welt, wo jetzt der Ami sagt, oh ja, Datenschutz, Weltspitze, den brauchen wir hier. Nee, der Chinese erst recht nicht. Und der Chinese will auch nicht unsere ESG-Tüftelein haben. Die wollen das nicht.
Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, es sind eher so Begleiterscheinungen. Ich glaube jetzt nicht, dass man es aktiv verhindern will, sondern es ist halt so eine Mischung aus Vorsicht, Angst und auch immer so dieses, weißt du, es werden immer Argumente vorgeschoben, so diese kognitive Dissonanz. Also wenn jetzt Newcastle wollte mal für 90 Millionen kauft, ich finde das auch lächerlich, aber dann heißt so, ja, das wollen wir gar nicht. Ja, natürlich hätte jeder Verein in Deutschland gerne 90 Millionen, um so einen Spieler zu kaufen. Ob das dann viel zu teuer ist, aber dann heißt immer so, ja, das wollen wir ja nicht. Ja, natürlich wollen wir es eigentlich. Ja, oder hier, ja, wir wollen ja keine amerikanischen Verhältnisse.
Ja,
sagt auch keiner. Aber wir hätten vielleicht gern ein paar gestandene Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen.
Und ich will auch das.
Das ist so das Problem.
Und ich will auch das Traumhaus nicht, weil die Heizkosten so hoch sind.
Genau, und weil ich die Fenster putzen muss. Das ist eher so dieses, ja, so, ich, das ist eher so eine Mischung aus Angst und Selbsthass, glaube ich. Also da spielen viele Faktoren rein. Ich glaube, es ist so, naja. Geschäftsmodell, ich habe eine gute Idee.
Hier deine Würstchenbude.
Meine Würstchenbude. Und zwar, jetzt kommt's. Wir sind vom Rosenheimer Herbstfest zurückgefahren mit dem Auto und da gibt's ein Gewerbegebiet.
Ich hoffe, besoffen gefahren?
Nee, ich war Beifahrer, aber ich war aber auch relativ. Ich habe 2 Maß getrunken und
okay.
Alles noch völlig im Rahmen. Ich war aber Beifahrer. So viel muss gesagt sein. Und da gibt's ein Gewerbegebiet zwischen Rosenheim und Kolbermoor. Da sind halt lauter, was man halt so kennt, Obi, Mediamarkt und Co. Und bei Mediamarkt, da gibt's, seit ich denken kann, als ich schon ein Kind war, gibt's da eine Würstelbude quasi direkt vom Mediamarkt und die heißt Happy Beppy. Und erstens, die gibt's immer noch. Zweitens, die heißt immer noch Happy Beppy. Und da habe ich mir gedacht, wow, das gibt's doch nicht. Und man lacht ja über solche Sachen, aber das ist das einzig Vernünftige, was ich in meinem BWL-Studium gelernt habe damals. Super Prof, ich habe leider den Namen vergessen. Da ging es um Entwicklung von Geschäftsmodellen. Das war wirklich super, das war wirklich gut. Ich muss gerade mal nachschauen, ob ich den Namen noch irgendwie rauskriege. Und da haben wir über Geschäftsmodelle viele gesprochen. Wie funktionieren die, was ist ein gutes, was ist ein schlechtes? Und da ging es dann auch mal um Würstchenbuden. Und da denkst du erstmal, was für ein Schmarrn. Und damals hat er uns das vorgerechnet. Würstchenbude in Rosenheim. Max-Josefs-Platz. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die Miete ungefähr gekostet hat, aber er hat uns das so vorgerechnet, wie lukrativ das ist, weil, das muss man sagen, die Fixkosten sehr niedrig waren. Ich weiß es nicht mehr. Waren es im Monat, lass es 1.000 Euro, 2.000 gewesen, auf jeden Fall relativ wenig. Vielleicht war es sogar noch weniger. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall relativ niedrig. Das ist natürlich schon mal ein Erfolgsfaktor. Und ich habe das jetzt auch mal so überschlagen, habe dann auch ChatGPT danach gefragt. Laut ChatGPT habe ich sogar zu konservativ geplant. Also wenn wir jetzt mal überlegen, in München, da ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Also wahrscheinlich wäre es schlauer, wenn man so eine Würstchenbude eher in so einer Stadt macht wie Rosenheim, so eine kleinere, wo auch genug Konsumenten da sind, aber wo vielleicht die Miete halt schon mal nicht so teuer ist. Aber jetzt sagen wir mal München. Ich habe jetzt einfach mal spontan aus der Hüfte geschätzt 10.000 Euro Fixkosten pro Monat. Ich glaube, das würde auf jeden Fall...
Ohne Personalkosten.
Ohne Personal, also wirklich jetzt nur für...
Miete und Strom.
Genau, Miete und Strom, also halt entweder für so ein... ja, eigentlich eher jetzt nur Miete.
Okay.
Also gut, ob man da Strom dazu zählt, das ist jetzt, glaube ich, macht dann die Wurst auch nicht fett, aber das ist dann eigentlich schon, Energie ist eigentlich schon hier bei den bei der Würstchen dann beim Deckungsbeitrag nochmal einzelverrechnet. Also eigentlich nur... Miete.
Ja, okay.
10.000 ist, glaube ich, schon, da sollte man auf jeden Fall was kriegen. Und das wäre laut ChatGPT schon, also so Bestlage, Bahnhofsplatz, 10.000 Euro. Also müsste das Ziel dann eher sein, dass du sagst, okay, vielleicht so 5.000 oder ein bisschen drunter. Und jetzt habe ich mal Deckungsbeitrag gerechnet pro Wurst mit 2 Euro. Also was hängen bleibt, wenn man da alles abzieht. Also wir haben jetzt natürlich Einkauf, Bratwurst, Brötchen. Hier, dann haben wir Senf, Ketchup-Serviette. Also man rechnet dann alles rein. Energie hier auch. Gas, Strom pro Wurst. 5 bis 10 Cent. Also dann wären wir so bei Gesamtkosten so bei, ja, sagen wir mal 1 Euro. Und ChatGPT hat dann gemeint so, ja, Deckungsbeitrag kann man schon so gewinnen 2,50 pro Wurst rechnen. Und dann wird's interessant. Also wie viel müsste man jetzt verkaufen, damit sich das lohnt? Ja, wenn wir jetzt mal Gewinn pro Wurst 2,50 Euro rechnen, dann, gut, die Fixkosten, die habe ich jetzt mit...
Zu welchem Preis müsste ich dann die Wurst verkaufen?
Ja, dann so 4 Euro sowas.
Okay.
Gut, da könnte man ja auch schauen, vielleicht kriegt man die in München auch für 5 Euro weg. Das sind jetzt natürlich alles so Feinheiten, aber jetzt rechnen wir mal mit 2,50 Euro Gewinn pro Wurst. Dann wäre ich Break-Even, wenn ich jetzt 10.000 ansetze, das wie gesagt sehr hoch ist, dann müsste ich 4.000 Würste pro Monat verkaufen. Klingt jetzt erstmal schon viel, sind dann aber 133 Würste pro Tag. Ja, ist schon nicht wenig, oder? Wenn ich jetzt 10 Stunden geöffnet habe, wären es 13 Würste pro Stunde. Würste
Personal? Oder du stehst selber?
Ich habe jetzt erstmal gerechnet, man steht jetzt erstmal selber drin.
Okay.
Also jetzt ist natürlich die Frage, wie rechnet man? Weil wenn ich jetzt 10.000 Euro, wie gesagt, ist sau viel, dann wäre das Ziel ja, ich komme vielleicht auf 3.000, 4.000, dann hätte ich natürlich schon ordentlich Geld für Personal. Aber jetzt ist halt so die Frage, wie viel verkauft man? Daran hängt dann halt der Gewinn. Aber... Hier realistisch in guter Lage, 200 bis 300 Würste pro Tag. Ich finde das schon ambitioniert, aber das wäre halt so, wo man sagt, wenn ich 300 Würste pro Tag verkaufe, dann mache ich da schon echt das richtig Gewinn.
So viel verkaufst du nicht. Aber okay.
Ja, ich finde es auch viel. Das ist halt die Frage jetzt, wie viel verkauft man dann de facto? Man braucht halt schon einen guten Platz. Ich finde 300 Würste pro Tag auch echt ambitioniert. Es hängt halt im Endeffekt an zwei Sachen. An wie viel kostet quasi dein Verkaufsstand oder deine Miete oder deine Standmiete oder wie auch immer. Wenn die sehr niedrig ist, dann ist das eine Goldgrube. Und du brauchst natürlich trotzdem einen guten Platz, wo Leute vorbeikommen. Das ist halt so, das sind eigentlich die zwei Faktoren. Wie viel Würste verkaufst du, also wie gut ist der Platz und wie sehr kannst du die Fixkosten, also die Standortkosten drücken. Aber es ist schon, weil man lacht ja darüber, das ist eine Würstelbude. Aber wenn alle Zahlen stimmen und die Lage stimmt, dann ist das eine Gelddruckmaschine.
Also willst du jetzt eine Würstbude aufmachen?
Nee, will ich nicht, aber ich fänd's ein spannendes
Experiment. Ich stelle mich nicht hinter den Grill.
Ich werde jetzt mal recherchieren, was so eine gute, aber wie gesagt, München ist, glaube ich, auch nicht gut. Du brauchst eher so ein, also so vom Mediamarkt ist wahrscheinlich nicht schlecht.
Ja, ja,
wahrscheinlich ist das gar nicht mal so teuer, weil da ist so ein kleiner Space, wo die sagen, naja, braucht eh kein Mensch, da stellen wir vielleicht noch Einkaufswagen rein und dann wird da so eine Bude reingebaut und ich keine Ahnung, vielleicht zahlt der nur 1000 Euro im Monat oder ich weiß es nicht.
Vom Mediamarkt in Münster ist auch eine Bude, die ist da auch immer noch. Du brauchst sowas.
Und da ist halt viel Parteiverkehr, weißt du? Und da ist jetzt auch nicht gleich daneben ein schönes, das ist auch das Gute, weil das Problem ist ja, wenn du jetzt deine Bude wo stehen hast, wo drumherum 10 tolle Restaurants sind und 10 tolle Biergärten, wo jeder sagt, ja komm, bevor ich jetzt hier mich an die Würstelbude stelle, setze ich mich lieber in einen schönen Biergarten. Du musst ja eigentlich irgendwo sein, wo es eigentlich hässlich ist, wo aber viele Leute sind. Ja. Also eigentlich ist so Gewerbe
gut. Deswegen stehen die da ja auch.
Ja, ja, das ist gut.
Ich würde nicht investieren.
Du musst eigentlich so in, also so Mediamarkt Gelsenkirchen, so richtig, da wo es richtig wehtut.
Ich glaube
Darmstadt.
Ja, ja, ich
so richtig.
Ich glaube, die Plätze sind aber wirklich sehr beliebt und die sind auch schon vergeben.
Ja.
Ich glaube, das ist.
Aber irgendeiner muss ja auch mal aufhören, wenn er dann sich dumm und dämlich verdient hat. Also damals der Prof hat gemeint, hier Würstelbude Rosenheim, so nach dem Motto, die sind ja eigentlich nur auf Kreuzfahrt quasi. So.
Ja, und dann kommt die Finanzprüfung.
Ich habe einen ganz coolen Film mal wieder gesehen, von dem hatte ich mir gar nichts erwartet. Nightmare Alley. Kann ich euch empfehlen.
Horror?
Ja, ne, kein klassischer Horrorfilm. Schon sehr düster, würde ich mal sagen. So Film noir, düster. Kein klassischer Horrorfilm, aber schon ein, ja, wie sagt man, deprimierend, dystopisch, aber kein Science-Fiction oder kein Horror, sondern alles realistisch, aber schon halt so. Ja, macht keine gute Laune, der Film, aber...
Ich habe auch eine Empfehlung. Ich gucke seit 2 Tagen Game of Thrones.
Ernsthaft?
Ja, ich habe angefangen.
Ja, aber gefällt's dir? Weil der Anfang, ich habe das ja am Anfang, ich fand das ja furchtbar, weil ich es einfach nicht verstanden habe.
Ich habe jetzt 4 Folgen geguckt.
Und die erste Staffel ist auch nicht so gut. Also es wird halt erst dann so, die zweite wird dann besser.
Ich wurde immer von allen beneidet, dass ich das noch zum ersten Mal gucken kann alles.
Das ist ja richtig schön, das ist ja richtig romantisch, dass du jetzt Game of Thrones guckst.
Ja.
Also zieh's durch, weil ich hab's mehrfach angefangen, ich habe halt als erste Staffel geguckt, eingeschlafen, weitergeguckt, eingeschlafen. Irgendwann mal bei der zweiten, dann halt, weil ich immer eingeschlafen bin, so habe ich gedacht, oh, wer ist das jetzt schon wieder und den Namen. Und irgendwann aufgehört. Und dann irgendwann, ich weiß auch nicht mehr, dann habe ich mich da nochmal reingebissen und irgendwann hat's Klick gemacht.
Mir ist aber zu viel GV.
Ja, es ist schon so ein bisschen,
manchmal
aber
ist es
gut.
So gewollt. Manchmal ja, ist es schon ein bisschen gewollt.
Drüber, so drüber brutal und drüber
ja,
viel Nackte.
So.
Aber daran gewöhnt man sich.
Ich habe da grundsätzlich nichts gegen, aber manchmal frage ich mich so, das war vom Regisseur gewollt, da jetzt das nochmal, weil es braucht
ja,
es braucht's
aber das stumpft man irgendwann ab, das ist irgendwann, so am Anfang denkt man sich, ja, muss das jetzt schon wieder sein. Aber das ist dann irgendwann so.
Ich habe auch immer noch dieses, weißt du, früher als Kind, wenn man mit den Eltern Fernsehen geguckt hat und dann kam eine Sexszene.
Ja, das war immer sehr unangenehm.
Das ist sehr unangenehm. Und mein Vater hat dann irgendwann immer so umgeschaltet.
Ja.
Immer so irgendwann.
Ja, das war mir auch immer richtig peinlich. Und wenn dann noch so Wörter so wie Bumsen kamen oder so, dann auch immer so.
Das war immer so dieser Moment. Guck mal,
ja,
als Kind, man weiß schon, was das ist, aber die Eltern denken noch, sie wissen es nicht oder so. Und dann saßen wir da immer so zu viert und dann kam halt so eine Szene. Und dann habe ich meinem Vater schon immer gemerkt, wie er die Fernbedienung genommen hat und noch so gewartet hat, bis es richtig losgeht und irgendwann so zack umgeschaltet. Und das Beste, das Schlimmste daran war, wenn er dann wieder zurückgeschaltet hat, aber die immer noch dabei war.
Oh, da war es auch richtig.
Dann schnell wieder weg.
Man weiß auch immer nicht, für wen es unangenehmer ist, für die Eltern oder für die Kinder. Ich weiß es nicht.
Ja,
weil ich fand es als Kind auch immer sehr unangenehm.
Es war auch irgendwie, es wurde auch, ich weiß gar nicht mal, wie das aufgelöst wurde. Ich glaube, wir sind dann irgendwann einfach ausgezogen oder haben nicht mehr gemeinsam Fernsehen geschaut und
Vater schaltet heute noch um.
Das Reflex.
Er sieht die Augen zu.
Wahrscheinlich schaltet er immer noch, selbst wenn er alleine ist.
Immer noch.
Ah, ja, toll. Ich glaube, das hat jeder miterlebt.
Weißt du, was mir jetzt auch noch untergekommen ist, das wäre fast eine Sondersendung mal, beim Thema jetzt heiraten, Ehevertrag und Co., Schenkungssteuer. Das ist auch sehr interessant, das wusste ich auch nicht. Wenn, sag mal, du schenkst jetzt deiner Frau etwas, schenkst dir halt was. Das kann ja alles möglich sein. Könnt ihr jetzt auch Bargeld schenken. Du sagst, hier, ich habe jetzt 5 Millionen und ich schenke dir jetzt 1 Million einfach hier. Oder eine Immobilie oder was weiß ich. Kann ja alles mögliche sein. Du hast, wenn ich es richtig behalten habe, auf eine Dauer von 10 Jahren hast du einen Freibetrag von 500.000 Euro.
Ich glaube 400.000.
Oder 400.000?
Bei Kindern. Ja, also Eltern zu Kindern sind, glaube ich, 400.000.
Nein, Ehepartner meine ich.
Vielleicht haben sie es angehoben.
Also Ehepartner 500.000, okay. Was ich jetzt, aber auf eine Dauer von, nicht pro Jahr, sondern ich innerhalb 10 Jahren. Ja. Und gut, es ist nicht so wild. Ich glaube, es sind 2,5% Schenkungssteuer, 7,5%, irgend sowas. Und es ist dann quasi auf das, was dann übersteigt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also das ist dann halt so, naja gut, sag mal, es sind dann 50.000 Euro mehr, dann würdest du auf diese 50.000 die Schenkung...
Auch da wieder, wieso?
Ja, genau.
Es ich schenke...
Ja, es sind jetzt keine 3 Milliarden, so, die ich jetzt verschenke. So, das ist schon...
Aber auch da, ey Mann, wenn ich was...
Ja, ja.
Dieses Konzept wird mir...
Das Gute ist, es ist jetzt wohl so, das wird dann wahrscheinlich sogar weitergegeben. Also das heißt, man kommt dann nicht versehentlich in den Knast, dass man das dann irgendwann übersieht, sondern es würde dann wahrscheinlich so irgendwann, wenn es so einen Fall gibt, dann würde ich wahrscheinlich Post bekommen und dann ist aber ganz gut, weil sonst irgendwann denkst du ja, scheiße, jetzt habe ich hier 5 Millionen, das weiß ich auch nicht mehr genau. Und dann kommst du noch in den Knast, weil du was verschenkt hast. Ja, es gibt viele gefährliche Sachen im deutschen Recht. Man braucht eigentlich wirklich so ein...
Nein, das ist so. Ich habe das ja schon ein, zwei Mal erzählt in so Talks. Ich bin ja wirklich steuerlich schon in jedes Fettnäpfchen getreten, wo man reintreten kann. Ich glaube mittlerweile, das Gesetz, das ist so aufgebaut, dass du auch Fehler machst. Ich bin mir da sehr, sehr sicher mittlerweile. Dass diese ganzen Fallstricke dort extra drin sind.
Ja, übrigens, irgendwann, da blickt ja auch keiner
durch. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es gibt ja mal, ihr wisst ja, meine Hasspersonen sind im Internet diese Steuerberater mit Leutschuhen und halt viel und schlecht sitzenden Anzügen, die sagen, ja, du musst Holdingstrukturen machen. Ich kann euch jetzt was dazu sagen.
Ja, stimmt. Ja, das ist.
Ich kenne 3 Leute aus meinem näheren Umfeld, die das gemacht haben mit so Holdingstrukturen. Alle drei haben massiv Probleme und haben mich jetzt angerufen, den sie ausgelacht haben. Oh, kannst du mir nicht da einem empfehlen, wie kriege ich das hin? Es ist krass. Und das sind nämlich diese Fallstricke, nämlich wenn du sowas machst, ich bin kein Steuerberater, keine Beratung, dann wird das so erklärt, oh, voll gut, dann wird das gemacht, Leute verdienen daran ihr Geld und dann gibt es, aber wenn das, aber das, aber das, aber das, aber das, aber das, aber das und ich werde dir nach dem Talk, wenn die Kamera aus, werde ich dir noch eine Sache sagen, das wird dich richtig ärgern, das wird dir deinen Tag ruinieren.
Eine Sache noch, das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ich muss noch ein Lob aussprechen an Bayer Leverkusen. Und zwar, ich finde das gut, dass sie den rausgeschmissen haben. Weil jetzt kann man sagen, oh, das ist ja ein Armutszeugnis. Und ja, die haben natürlich einen Fehler gemacht, offensichtlich. Weil es hat halt hinten und vorne nicht gepasst. Ich finde es dann aber trotzdem gut, weil jetzt könnte man sagen, ja, wie kann man so unsouverän sein? Und gibt dem Zeit, jein oder nein. Weil offensichtlich muss das ja so schlimm gewesen sein. Das war ja schon vor dem zweiten Spiel, wo sie es ja auch wieder sich da in Bremen jetzt blamiert haben, gab es ja schon so Geraune. Also das muss ja wohl hinten und vorne nicht gepasst haben. Also auf der Geschäftsstelle nicht, mit den Spielern nicht. Und dann finde ich das gut, weil dann sagen die Leute, ja, das ist ja hier, dem muss man ja Zeit geben. Ja, und was wäre jetzt, als hätten sie bis zur Winterpause gewartet und dann hätte es geheißen, ja, wie kann man da so lange zuschauen? Also wenn du merkst, dass es hin und vor nicht passt, wir haben den Fehler auch schon mal gemacht bei Sachen, wo wir wussten eigentlich nach einem Tag oder nach einer Woche, dass wir gesagt haben, das ist mir schon öfter in meinem Leben passiert. Du weißt es eigentlich und denkst dir dann, das kann man jetzt auch nicht machen oder hier. Nein, doch, man kann es machen. Wenn du genau weißt, das bringt nichts und es passt nicht, weg damit. Bringt ja nichts.
Der Fehler war, dass sie ihn eingestellt haben. Der Rauschmiss jetzt nicht.
Das ja, ist bei dir. Ja, also was bringt das jetzt? Dann schaust du da jetzt 4 Wochen zu Und vor allem jetzt ist ja egal. Ich meine, oder dann schmeißt er in der Winterpause raus. Du findest in der Winterpause auch keinen guten Trainer. Dann kommen die wichtigen Spiele. Also, klar ist es ein Fehler. Es ist natürlich eine Blamage in gewisser Weise. Aber weil Ten Hag ist ja jetzt auch kein Unbekannter, wo man sagt, oh, den kennt man nicht. Natürlich ist es peinlich, aber trotzdem finde ich es gut, wenn man dann sagt, ja, okay, es passt halt hin und vorne nicht, haben wir einen Fehler gemacht, müssen wir halt jetzt, finde ich trotzdem gut.
Raul wird's richten.
Ja, ich weißt du, was auch ein Problem ist? Ich finde, es hat auch viel mit Erwartungshaltung, Psychologie zu tun. Ich habe zu dir, das muss ich mir jetzt ans Revier heften, ich habe letzte Woche noch gesagt, ich lag krachend daneben, ich habe gesagt, der hält keine 2 Monate durch. Waren dann keine 2 Tage mehr oder zumindest keine 2 Wochen. Ich finde solche Trainer schwierig. Weißt du warum? Der ist jetzt bei Manchester United gewesen. Ist undankbar, aber irgendwie auch schon so durch, wo jeder sagt, oh, der gefühlt hat die letzten 3 Jahre nur verloren, nur immer auf die Mütze bekommen. Und dann ist es ja für ihn auch ein Abstieg. Also du gehst jetzt von Manchester United zu Bayer Leverkusen. Wenn ich jetzt Bayer Leverkusen Spieler bin, dann denke ich mir doch, boah, der hat eigentlich eh keinen Bock hier, oder? So, ist das jetzt für ihn die große Lebensaufgabe? Gut, der macht's wahrscheinlich wegen Geld oder weil er nichts Besseres findet. So, das ist doch von vornherein schon irgendwie so vergiftet. Und die sind ja so gut gefahren mit Alonso. Und ich glaube, wenn sie Fabregas, dann haben sie ja nicht bekommen. Der wäre jetzt super gewesen, weil der ist bei Como. Weißt du, der will ja noch was. Der will vielleicht auch mal zu, naja gut, der will vielleicht nicht zu Real, der will dann vielleicht zu Barca. Für den wäre das jetzt ein Aufstieg gewesen, der ist motiviert. Und ja, ich verstehe immer nicht, warum holt man solche Leute? Weil das ist doch für beide Seiten. Der hat da keinen Bock. Aber ich verstehe auch nicht, warum es er macht. Ich meine, hat der jetzt akute Geldprobleme? Glaube ich nicht. Wer will denn nach Leverkusen? Also, wenn ich jetzt wie Alonso, weißt du, wenn ich eine Karriere aufbaue, ja. Aber was soll das denn? Ajax Amsterdam, Manchester United, Bayer Leverkusen. Und dann noch nach komplettem Ausverkauf. Ist doch bescheuert.
Der nächste Verein wird noch schlechter.
Ja, ich würde halt einfach bleiben lassen oder halt mal vielleicht zumindest mal 1-2 Jahre Pause machen.
Fenerbahce können wir gehen.
Ja, gut, das ist ja wieder, ja, aber das ist ja auch, weißt du, das ist ja ganz was anderes. Das ist da ein neues Land, das ist da brummt das Stadion, in Leverkusen da brummt gar nichts. Außer Rudi Völler vielleicht.
Außer das Bayerwerk.
Nach dem dritten Pilz.
Und der Magenbrumm von
ja,
lass also, es komm.
Das meine ich. Türkei, das ist so krass, was die für Spieler holen gerade. Da machen sie auch schon.
Wir haben Zeitdruck.
So. Also, ciao, Kakao. Würstchenbude steht nächste Woche. Bis dann.